Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik, Episode 122 mit der Aufnahme am 24.03.2024. Wieder Mikrofon für euch. Leider diesmal nicht Philipp Schunke, wie ihr schon gehört habt. Es begrüßt euch nämlich eine andere Stimme. Dafür ist da Claudia Czernik. Hallo.
Hallo, hallo.
Und ich bin Pascal Oderik und der Podcast-Arzt und das andere war die Podcast Public Health Physiotherapeutin, ne? So ist der korrekte
genau.
Titel,
genau, genau.
Den Philipp sich hier da ausgedacht hat zu diesem Podcast. Genau, was erwartet die Hörenden denn dieses Mal, Claudi?
Ja, wir haben News dabei, wie immer, hätte ich fast gesagt. Manchmal haben wir sie auch nicht dabei, aber tada, zur Krankenhausreform. Da gibt es nämlich jede Menge neue relevante Informationen.
Überraschend
oder auch nicht, kommt drauf an. Genau. Pascal hat was zum europäischen Gesundheitsdatenraum und zum Organspenderregister mitgebracht. Und wir haben auch einiges an Kurznews dabei, nämlich zum Krankenhaustransparenzgesetz beispielsweise oder auch dem Cannabisgesetz. Im Interview haben wir diesmal mit Lina Gürtler gesprochen. Sie ist in der Lenkungsgruppe Junge Pflege des Deutschen Verbands für Pflegeberufe und wir haben uns mit ihr zum Thema Community Health Nursing ausgetauscht. Und wie immer ist auch dabei die Kontaktanzeige. Und ob es einen Murks gibt oder nicht, das werdet ihr dann am Ende der Episode erfahren. Das lassen wir heute mal offen, als kleine Überraschung. Ja, aber genau, erstmal zu uns. Pascal, wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich hatte ärztlichen Bereitschaftsdienst heute, also quasi Fahrdienst. Mhm. Das heißt, ich bin rausgefahren zu den Leuten, denen ich jetzt selbst in die Notfallpraxis kommen konnte. Hatte auch jetzt nicht, glaube ich, nicht super viel zu tun, aber schon einiges. Ich war schon ein paar Stunden kumulativ unterwegs bei einigen Patientinnen und Patienten. Und ja, im überwiegenden Teil auch sinnvolle Anliegen so. Bei ein paar hätte man auch gedacht, na gut, das kann auch bis... Hätte man auch erst morgen sozusagen sich beim Arzt oder Hausärztin melden können. Aber na gut, war das. Dementsprechend habe ich leider nicht geschafft, noch den Mucks jetzt für unsere Aufnahme vorzubereiten. Vielleicht reiche ich die noch nach, je nachdem, wie voll unsere Episodenlänge wird. Mhm. An dieser Stelle möchte ich auch ganz kurz meine Chefin grüßen. Die hat mir nämlich zum einen leiht die mir immer ihren Koffer, ihren Arztkoffer sozusagen für den Bereitschaftsdienst. Das ist sehr nett. Und zum anderen hört sie diesen Podcast dementsprechend. Hallo Ute.
Schön.
Genau. Ansonsten sind die Osterferien vor der Tür und das ist natürlich etwas, was wir sowohl in der Praxis vom Patientinnenaufkommen merken, das heißt, es wird ein bisschen weniger, Infektlast ist auch ein bisschen gesunken, zumindest bei uns und jetzt in der kommenden Woche sind dann auch ein paar freie Tage und danach und das ist natürlich auch irgendwie eine gute Perspektive, dementsprechend bin ich jetzt eigentlich da ganz, ganz gut gelaunt sozusagen. Wie geht's dir, Claudi?
Schön. Ja, ich bin eigentlich auch ganz gut gelaunt. Ich habe jetzt, also für die einen oder anderen Hörenden, die wissen das vielleicht schon, dass ich ja einen Lehrauftrag jetzt hatte an der Alice Salomon Hochschule und letzte Woche war das Präsenzwochenende, also es ist ein Online-Studiengang und dann endet sozusagen das immer mit einem Präsenzwochenende. Das war auch sehr schön, die Studierenden dann mal persönlich kennenzulernen. Mhm. Und einige haben sogar gesagt, dass sie jetzt Lust auf Gesundheitspolitik haben.
Juhu. Uiuiui, gefährlich. Ja.
Genau. Ja, von daher, das hat mich auch total gefreut, weil es sozusagen mein Debüt war in dem Modul jetzt. Und aber wenn eine Sache aufhört, dann beginnt die nächste. Also die Kleingartensaison hat begonnen. Ich bin ja Kleingärtnerin, also mit meiner WG. Wir teilen uns ja so ein Schrebergartenparzelle und ja, da haben wir heute fleißig gewerkelt und umgegraben und schon die ersten Zwiebeln reingesteckt in die Erde und so weiter.
Das ist ja gut. Ja. Wir waren auch schon im Garten die letzten Wochen. Wissen das, hast du dann nächstes Semester den Lehrauftrag erneut oder ist das dann jetzt abgeschlossen erstmal mit dem?
Im Sommersemester habe ich einen anderen, den teile ich mir mit einer ehemaligen Kommilitonin. Also da ist sozusagen nicht, also hoffentlich dann halbe so. Genau, da geht es halt um Gesundheitsförderung, Prävention und Rehabilitation. Und dann ich hoffe schon, dass es dann im Wintersemester wieder klappt, sozusagen das Modul wieder zu übernehmen, weil das ist ja dann erst sinnvoll, wenn man es mal mehrere Jahre hintereinander macht.
Ja.
Und mir macht es auch sehr viel Spaß. Also,
ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, ich hatte nämlich auch von meinem anderen Lehrauftrag sozusagen jetzt gerade die Abschlussveranstaltung und dann aber auch quasi oder ein paar Tage vorher sogar die Planung fürs kommende Semester. Also es geht ja direkt ineinander über. Aber na gut.
Absolut.
Kommen wir mal zu den News. Du hast die erste News wie immer. Wobei einmal habe ich, glaube ich, was zum Krankenhaus gesagt.
Aber ja,
nur, weil
und
du nicht
einmal
da warst,
haben wir
ne?
auch nichts, ja.
Genau.
Nee, aber es geht munter weiter, ja.
Genau, geht's munter weiter. Was ist denn los? Erzähl mal.
Ja, was ist los? Viel ist los. Also beziehungsweise ist eigentlich los, dass wir jetzt endlich mal einen neuen Referentenentwurf haben für das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Wir werden später nochmal ganz kurz das als Kurznews einschieben, was es denn mit dem Krankenhaustransparenzgesetz jetzt auf sich hat, mit der Bundesratsentscheidung. Jetzt erstmal nur das KHVVG, so heißt es nämlich, quasi das, die eigentliche große Reform. Und ja, um nochmal so ein bisschen zurückzublicken, da gab es in den... Bist du noch da, Pascal? Hallo?
Ich bin noch da. Ich habe mich kurz gemutet, um Chips zu essen.
Ah, okay.
Du solltest doch wissen, dass ja eigentlich immer bin ich kurz nicht da, wenn ich irgendwas snacke.
Okay, dann guten Appetit. Wenn das so eine gute Unterhaltung ist, dann bitteschön. Ja, also ich wollte noch mal einen ganz kurzen Rückblick machen, um auch alle Hürden mitzunehmen. Die Krankenhausreform wird ja schon eine ganze Weile diskutiert. Und man hat sozusagen diese Zweiteilung angesetzt und diese Hauptgesetz, dieses KHVVG, da gibt es jetzt einen Referentenentwurf und der sieht sozusagen vor, dass dieser Hauptgesetzestext, das sind, ich glaube, 158 Seiten, dass dieser nicht zustimmungspflichtig ist und sozusagen aber dann die Details dann in Rechtsverordnungen sozusagen mit den Bundesländern auch abgestimmt werden. Das ist deswegen interessant, weil das natürlich jetzt auch langsam zeitkritisch wird. Mhm. Und es ja auch jetzt beim Krankenhaustransparenzgesetz hatte man ja gesehen, ne? Da wurde der Vermittlungsausschuss angerufen und so weiter. Länder und Bund waren sich da nicht so grün. Deswegen versucht man jetzt diesen Weg zu gehen. Ziel ist es, im April im Bundeskabinett dieses Gesetz zu beschließen, sodass es Anfang 2025 in Kraft treten kann. Pascal glaubt nicht daran, dass es passiert. Wir haben nämlich schon gewettet jetzt im Vorfeld. Ich glaube noch daran, aber ja, ich habe jetzt auch nochmal einen Link für die Shownotes. Es gibt jetzt schon erste Stimmen, die sagen, dass es sozusagen knapp wird, weil es jetzt da auch wohl nochmal einen Stopp aus dem Finanzministerium gibt um den Transformationsfonds. Aber vielleicht erstmal ganz kurz die Inhalte, dass alle mit im Boot sind. Was ist denn da jetzt eigentlich, was steht denn da jetzt drin in dem Referentenentwurf? Für diejenigen, die im Prozess schon länger mit dabei sind, ich sag mal, es ist nichts Wirkliches Überraschendes in dem Sinne. Das sind alles schon Dinge, die vorher auch besprochen wurden, die ja schon durchgestochen wurden. Grundlegend würde ich mal sagen, orientiert man sich noch an den Vorschlägen der Regierungskommission, das ja ursprünglich mal 2022, glaube ich, im Dezember ja einen Vorschlag rausgebracht haben. Aber es gibt eben doch einige Kompromisse auch. Man ist nach wie vor dabei, dieses Vorhaltebudget sozusagen als Hauptveränderung der Finanzierung mit anzubringen. Das bedeutet, dass sozusagen Kliniken, die Leistungsgruppen zugewiesen bekommen von den Bundesländern und auch Qualitätskriterien erfüllen, mit Ausnahmen, also es gibt auch Ausnahmemöglichkeiten, aber ich sag mal grundlegend die Qualitätskriterien erfüllen, sowie eben auch Mindestvorhaltezahlen. Das war zumindest für mich jetzt neu, dass das noch mit rein formuliert wurde. Wenn die die erfüllen, dann bekommen sie sozusagen ein Vorhaltebudget bezahlt und das ist ungefähr 60% der Gesamtvergütung. Inklusive, da rechnet man sozusagen das Pflegebudget auch mit rein. Aber das ist, ich sag mal, der größte Teil der Veränderung der Finanzierung. Und natürlich auch mit diesen Leistungsgruppen und den unterschiedlichen Zuweisungen möchte man schon auch erreichen, dass da eine gewisse Strukturkonzentration stattfindet, weil dann eben nicht mehr jeder alles machen darf. Was ist für mich auch noch neu gewesen?
Weißt du, ob ich das hier erwähnt mal hatte? Es gab im Deutschen Ärzteblatt mal einen ganz interessanten Artikel von Leuten, die quasi an dieser Krankenhausvergütung da irgendwo in einem Institut mitarbeiten sozusagen und dann probiert haben auszurechnen, dass sich auch mit einer Vorhaltefinanzierung sich so gut wie nichts ändert an der Finanzierung in Krankenhäusern. Ich meine, das ist jetzt nicht mein Detailthema, deswegen kann ich das nicht so 100% nachvollziehen. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das hier erwähnt hatte. Vielleicht suche ich es nochmal raus und packe es in die Shownotes. Jetzt, wo ich es hier so kurz angekündigt habe.
Das ist ja aber auch generell ein Ziel der ein Punkt der Reform, dass dieses Erlösvolumen eigentlich unterm Strich gleich bleiben soll. Also das soll jetzt nicht dazu dienen, dass die Krankenhäuser, also das Vorhaltebudget soll jetzt nicht primär dazu dienen, dass die Krankenhäuser deutlich mehr bekommen oder weniger. So, das ist sozusagen nicht gedacht, sondern insgesamt der Erlös soll ähnlich bleiben. Das ist zumindest das, was man möchte. So, die Frage ist, ob das jetzt auch dann so passiert.
Genau, aber ich meine, es soll ja dann trotzdem irgendwie bedeuten, dass die Leute nicht mehr das Bedürfnis haben, oder dass die Leute, ist der falsche Ausdruck, ne, Krankenhäuser, wie auch immer die Anreize nicht mehr da sind, dass eine Mengenausweitung stattfindet. Ne?
Genau, nicht mehr das
so
ist richtig.
Und das ist dann, schien mir aufgrund des Artikels irgendwie ein bisschen fraglich, ob das damit gelingen kann. Aber ich schaue mal, ob ich das nochmal finde und ansonsten habt ihr es nicht gehört, was ich erzählt habe.
Genau, aber es ist natürlich wirklich schwierig, dass jetzt, also ne, man hat zum einen dieses Ziel, was man ja formuliert und kann sich da ja Instrumente überlegen, womit das funktionieren könnte, ob es dann am Ende wirklich so klappt, ist, ja, schauen wir einfach. Und da guckt man ja auch immer deutlich auf NRW, was das sozusagen so ein bisschen die Blaupause ist, die diesen Weg schon vorangeschritten sind. Genau, ob das denn dann so klappt. Also ob man dann wirklich eine Strukturkonzentration auch sieht zum einen und zum anderen eben auch, ob die Vergütung sich dann wirklich ändert und mehr auch bedarfsgerechter ist. Gucken wir nochmal ganz kurz drauf, was jetzt im Referentenentwurf steht. Also für mich neu war noch, dass die Onkologie, also die Versorgung in der Onkologie nochmal herausgehoben wird und da insbesondere die Spezialisierung von onkochirurgischen Leistungen gefördert wird, dass eben nicht jeder mehr alles machen kann, sondern da eine wirklich gute Versorgung hergestellt wird. Man hat dann auch nochmal sozusagen festgeschrieben, dass es eine quasi extra Vergütung geben soll, zusätzlich zur Vorhaltevergütung für die Bereiche Pädiatrie, Geburtshilfe, Stroke Units, spezielle Traumatologie und Intensivmedizin. Da sind jeweils auch Millionenbeträge hinterlegt und auch Teilnahme an der Notfallversorgung wird extra vergütet, sowie auch koordinierende Aufgaben von Unikliniken. Ja, und das ist sozusagen das eine. Und was jetzt aber noch kommt, ist das, was sozusagen auch auf, ja, ich sag mal jetzt Druck der unter anderem Deutschen Krankenhausgesellschaft, die sind ja da immer sehr laut, aber eben auch aufgrund, ja, ich sag mal, Druck der Bundesländer reingeschrieben wurde, reinformuliert wurde. Denn um die Krankenhäuser finanziell zu entlasten, sollen die gestiegenen Tariflöhne aller Klinikbeschäftigten, die im Jahr 2024 über den Landesbasisfallwert hinausgehen, rückwirkend auch komplett erstattet werden. Das hat zumindest jetzt Karl Lauterbach auf dem DRG-Forum, was jetzt am Freitag, Donnerstag und Freitag, glaube ich, war auch angekündigt. Und es ist eben so, dass jetzt perspektivisch, ne, also das ist jetzt sehr, anscheinend doch irgendwie eine rückwirkende Finanzierung, die kommen soll. Und perspektivisch ist es aber so, dass quasi daran festgehalten wird, dass die vollständige Tariffinanzierung aller Beschäftigtengruppen stattfindet und auch, ne, also das ist jetzt Berechnung Landesbasisfallwert, aber der volle Orientierungswert angerechnet wird. Also, dass man da sozusagen 100% mitfinanziert. So, das ist ja, ne, zum einen, ich sag mal, klingt erstmal ganz gut. Die große Frage ist dann aber natürlich, wer zahlt denn das alles? Und es bleibt ja schon, also sind ja letztlich die gesetzlichen Krankenkassen, ne? Und dann hat man zum einen, wenn man da jetzt drauf schaut, dass sozusagen dieser Transformationsfonds, der auch für die Strukturumwandlung eingerichtet werden soll, ab 2025 für 10 Jahre insgesamt 50 Milliarden Euro umfassend, 25 davon Länder und 25 Milliarden Bund in Anführungsstrichen, denn es ist aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds, sprich GKV-Gelder, dafür benutzt werden soll. Plus eben jetzt die Extravergütung, die vollständige Tariffinanzierung, den vollen Orientierungswert und. Dann fragt man sich eben schon, bei immer noch unklarer Finanzsituation oder ich sag mal instabiler Finanzsituation der Krankenkassen, auch dieses Jahr mussten ja viele ihren Zusatzbeitrag erhöhen, wie ist das denn überhaupt finanzierbar in den nächsten Jahren, ohne nicht wirklich mit deutlichen Beitragssatzerhöhungen rauszugehen. Und da finde ich ganz spannend, ist ein Passus auch formuliert in dem Referentenentwurf, dass ja eigentlich, wenn denn Strukturkonzentrationen stattfinden, ja die Kassen auch Minderausgaben haben. Und da finde ich es spannend, da sind jetzt sehr konkrete Geldbeträge hinterlegt, aber nirgendwo steht, wie die quasi berechnet wurden. Also da steht jetzt drin, dass 2025 Kassen ein Minderausgaben von 330 Millionen Euro haben und diese 2026 auf 1 Milliarde Euro steigen und dann jeweils immer im Folgejahr 1 Milliarde Euro mehr. Und wer auch immer das hört und uns beantworten kann, wie diese Schätzung zustande kommt, fände ich wirklich total interessant. Woher kommt diese 1 Milliarde Euro? Und also finde ich total krass, weil es gibt ja nicht mal eine Auswirkungsanalyse jetzt, ne, worauf man die wirklich fußen kann. Also bin ich total gespannt. Grob geschätzt, unterm Daumen. Ja, vielleicht erstmal soweit die Infos dazu. Links sind auch in den Shownotes. Ja, für mich stellt sich natürlich erstmal die Frage, kommt das jetzt noch so? Kommt es noch in diese Legislatur? Wird sich strukturell dadurch wirklich viel verändern? Wie hat es jetzt dann auch die Auswirkung auf die Krankenkassenbeiträge? Finde ich auch sehr interessant. Aber auch die Frage, ob jetzt überhaupt auch die Bundesländer in den Rechtsverordnungen dann sozusagen, ne, wie die dann gestalten, ob da zugestimmt wird. Und vor allem auch die große Frage, ist das juristisch alles tragfähig? So tragfähig, das auch über Rechtsverordnungen zu lösen und diesen Transformationsfonds mit GKV-Geldern aufzusetzen? Das ist ja auch alles noch nicht klar. Eine Sache, um gut zu enden. Was? Will ich aber noch mit anbringen. Ja, ja, ja. Und zwar ist rein formuliert, dass für die Kommunikation des Gesetzesvorhabens und auch dieses Transformationsprozesses für die nächsten 4 Jahre, also ab 2025, jährlich Kosten von 4 Millionen Euro eingeplant sind, damit sozusagen ja die Bevölkerung mit analogen sowie digitalen Kommunikationsmitteln mitgenommen werden kann, wie denn sich dieser Transformationsprozess gestaltet. Weil das finde ich nämlich elementar, dass man nicht einfach sagt, ja, ich schließe alle Krankenhäuser und alle haben total das kriegen total den Schreck. Das hat ja ganz viel mit Sicherheit zu tun, sondern dass man dann eben die Bevölkerung gut mitnimmt, dass das eben wirklich nötig ist, die Strukturen anzupassen. Also, wie gesagt, es ist noch sehr viel offen. Wir bleiben weiter dran, aber ja, zumindest mal eine kleine positive Nachricht zum Ende.
Ja, ja, ich glaube, das finde ich auch total wichtig. Vielleicht erklären wir noch ganz kurz, warum wir denn, wie wir dazu gekommen sind zu wetten, weil es natürlich zum einen die Spekulation gibt, dass es nicht irgendwie wie geplant, dass es im April im Bundeskabinett beschlossen wird. Danach wird es aber schon sehr sportlich mit dem Beschluss. Und zum anderen haben wir jetzt ja, kommen da gleich in den Kurznews noch drauf, ist ja schon gesehen, dass die schon das Krankenhaustransparenzgesetz, was ja der etwas weniger oder etwas ist untertrieben, ja, der weniger weitgehende Teil sozusagen war, diese Gesetzespakete, und dass der ja schon für ordentlich Widerstand geführt hat. Und wenn man das jetzt nicht gut abgesprochen hat, was ich jetzt nicht weiß, es kann ja sein, dass das sehr gut abgesprochen ist und mit denen abgestimmt ist, aber die Erfahrungen jetzt aus der Legislatur lassen mich das nicht unbedingt glauben, kann ich mir schon vorstellen, dass da nicht nur unionsgeführte Länder, sondern auch ein Teil der SPD-geführten Länder wieder sagt, nee, pass mal auf, so geht das aber nicht, wie ihr euch das vorgestellt habt, und egal, ob uns das zustimmungswichtig oder nicht, uns war da was anderes versprochen, wir rufen jetzt wieder einen Vermittlungsausschuss an, und dann kann es schon sein, dass es einfach nicht so kommt, wie gedacht, ne? Oder eben halt auch gar nicht mehr sich da so auswirken kann, und das ist schon ein ordentlicher Hammer. Und da wäre sozusagen mehr vorsichtige Kommunikation mit allen Beteiligten sozusagen und weniger holzame Methode sicherlich praktisch und sicherlich auch mehr zeitlicher Vorlauf, ne? Weil man ja eigentlich schon davon ausgehen muss, dass da sicherlich noch ein bisschen was dran herumgehandelt werden wird, ja, was ja auch nicht schlimm sein muss. Kommt ja nichts eigentlich, wird so beschlossen, wie es reingeht, aber genau, das ist, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch mit dem Beschluss. Und der ist in Kraft treten Anfang nächsten Jahres. Aber was macht dich denn optimistisch, Claudi?
Naja, ich meine, es ist halt so die letzte Chance. Also ich meine, man hat sich natürlich schon sehr für die Köpfe eingeschlagen. Ich denke mir, irgendwann muss doch mal gut sein. Also so, das ist so ein bisschen meine Perspektive, meine Haltung. Und ich meine, jeder sagt ja, die Reform muss kommen. Oder fast jeder, ne? Also auf ganz vielen Podien und so weiter.
Aber es ist
dann
die Frage, ob diese Reform, ne?
Genau, das ist dann die große Frage, ja. Aber ich finde, vielleicht auch so ein bisschen so eine ethisch-moralische Überzeugung, aber wie viel, wir haben heute Morgen tatsächlich am Frühstückstisch mal überlegt, zusammenzuziehen, wie viel Kohle alleine schon dadurch, dass sich so viele Leute mit dieser Reform beschäftigt haben, da jetzt schon drin versenkt wurde. Und ich fände es einfach so, so schade und gewissermaßen auch verantwortungslos, wenn die jetzt einfach gar nicht kommt. Ne? Also das ist die Frage, was bedeutet das denn dann, wenn man, fängt man dann wieder bei Null an, ne?
Ja.
Ja, also das fände ich einfach Wahnsinn.
Na gut, bei Null fängt man ja selten an, ne? Ich meine, die, auch die Ideen der Regierungskommission sind ja nicht aus dem Nichts heraus entstanden, sondern auf
natürlich,
sehr vielen
ja,
Vorlagen
aber
basiert.
Trotzdem.
Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Na, wir lassen uns überraschen im Verlauf des Aprils, würde ich sagen. Und ihr werdet es hier auf jeden Fall zusammengefasst bekommen von uns, was passiert.
Genau. Und wenn ihr mitwetten wollt, schreibt uns eine E-Mail.
Genau,
würde
ich auch gerade sagen. Schreibt uns doch. Genau, wir würden uns freut oder uns würde tatsächlich interessieren, was denn andere denken, wie realistisch es ist. Ja. Gerne auch anonym, falls ihr euch nicht traut. Genau, wir sind gespannt. Na gut, kommen wir mal zu etwas, das tatsächlich schon beschlossen ist, und zwar der Europäische Gesundheitsdatenraum, besser bekannt unter seinem englischen Namen European Health Data Space, also EHDS, der kommt. Was bedeutet das? Zunächst, vielleicht wichtig zu wissen, es gibt ja immer zwei unterschiedliche Gesetzesprozesse innerhalb der EU. Der Gesetzesprozess zum EHDS ist eine Verordnung, das heißt, er gilt unmittelbar. Er muss jetzt nicht noch von den einzelnen Ländern in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt nicht, dass es nicht noch irgendwo Anpassungen geben kann, aber es ist jetzt nicht so eine lange Übergangsfrist mit vielen Jahren, bis das dann mal alle sozusagen anders geplant haben. Trotzdem gibt es auch hier Übergangsfristen, aber sozusagen die stehen selbst in der Verordnung. Mit dem EHDS soll eine EU-weit abrufbare digitale Patientenakte geschaffen werden, um somit eine grenzenübergreifende Gesundheitsversorgung zu verbessern. Ja, also für alle, die im Urlaub sind, auf Durchreise, sie aus anderen Gründen, weiß ich nicht, Work and Travel, Auslandsjahr, was auch immer, Erasmus-Semester, für andere Gründe sozusagen länger nicht in ihrem Heimatland aufhalten. Und das ist die primäre Verwendung von Gesundheitsdaten. Und auch der Teil, der eigentlich wenig umstritten war oder weniger umstritten war. die grundsätzliche Möglichkeit sozusagen, dass man Leuten ermöglicht, so eine Akte zu führen, zu halten und woanders abzurufen, das finden fast alle gut. Ja. Mhm. In Deutschland wird das in der aktuellen EVA-Planung, sofern ich korrekt informiert bin, über die elektronische Patientenkurzakte umgesetzt, also eine Art Kurzzusammenfassung der EPA-Inhalte. Mhm. Ein Zugriff und Kontrolle über die Daten für PatientInnen erfolgt dann aber über eine eigene Dateninfrastruktur, die heißt MyHealthEDU, die ist noch im Aufbau und da müssen wir mal gucken, was da dauerhaft liegt und was eben immer nur bei Bedarf abgefragt wird. Mhm. Die sekundäre Nutzung von Gesundheitsdaten betrifft die Forschung mit europäischen Gesundheitsdaten. Das ist natürlich spannend, damit lässt sich viel machen, ne? Also wo gibt es Unterschiede beispielsweise in der Herzinfarktversorgung zwischen verschiedenen Ländern etc., ne? Also da lässt sich super viel Spannendes herausfinden und Versorgungsdefizite und Überversorgung etc. alles mit aufdecken und hoffentlich dann auch besser machen. Allerdings kann man auch irgendwie gut nachvollziehen, dass diese grundsätzliche Nutzung sehr kritisch gesehen werden kann, wenn diese Daten nämlich dann woanders hingehen sollen. Denn es ist kein Opt-in vorgesehen, sondern nur ein Opt-out und das auch nicht für alle Zwecke. Denn für Zwecke von öffentlichem Interesse, Statistik oder Politikgestaltung beispielsweise, kann nicht widersprochen werden. Sprich, du kannst nicht widersprechen, okay, dass deine Daten da nicht landen sollen, ne? Dafür genutzt werden sollen. Das ist schon was, wo ich finde, das hätte man anders lösen können. Ja, jetzt gibt es immerhin ein Opt-out, aber ich finde das nicht so geschickt gelöst. Auch wenn das natürlich sicherlich aus statistischen Gründen sinnvoll ist, alle mit einzubeziehen, aber ich denke, dass die Anzahl nicht so riesengroß gewesen wäre und darauf hätte man, das hätte man berücksichtigen können. So, ja? Na gut. Und auch hier wird es eine eigene europäische Dateninfrastruktur geben. Hier können dann Forscher und Industrievertreter nach Antragstellung Datenzugang erhalten. Und wem das verdächtig bekannt vorkommt, der liegt richtig, denn das ist genau die Infrastruktur, die auch mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz jetzt hier in Deutschland angestoßen wurde. Mhm. Und dazu könnt ihr euch bei Interesse nochmal die Folge 116 anhören. Da haben wir das ja zum Interviewthema gemacht und mit den beiden Personen aus dem BMG auch diskutiert, warum die das genau so machen, nämlich weil sie ja schon einen Riecher hatten, wussten, in europäischer Abstimmung waren, was denn da vorgeschlagen wird, damit man jetzt nicht eine Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland aufs Gleis setzt, die dann gar nicht mit der EU-Verordnung ein paar Minuten später harmoniert, ne? Sondern das ist schon passend. Ein etwas kritischeren Blick, insbesondere jetzt aus Datenschutzaspekten, hat auch das Logbuch Netzpolitik in ihrer vorletzten Ausgabe auf das Thema geworfen. Das packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, falls ihr da reinhorchen wollt.
Ja, danke schön.
Wir haben noch was mitgebracht zum Online-Organspenderegister. Worum
bist
geht's?
Du da das? Schon drin eigentlich? Hast du dich schon rechtzeitig?
Ja, habe ich.
Die Tage mal
heute.
Okay. Okay.
Genau. Genau. Die Entscheidung zur Organspende soll damit nicht nur auf einer Karte, wie das ja so ist, das ist so ein,
so ein Kärtchen.
Krankenkassenkartenformat, sage ich mal, ja, sondern auch digital zu erklären. Und das Ziel ist jetzt nicht, das dann digital zu haben und das ist Selbstzweck, sondern Ziel ist es für die Krankenhäuser, die Organe entnehmen, also Entnahmekrankenhäuser, eine einfachere Klärung der Spendenbereitschaft zu ermöglichen. Also nicht erst dann, naja, suchen Sie doch mal in dem Portemonnaie Ihres Partners, Partnerin, Oma, Opa, Vater, Mutter, was auch immer, ob es da denn einen Organspendeausweis gibt, ja, oder suchen Sie mal zu Hause und probieren Sie es mal zu finden, hatte da schon mal drüber gesprochen, ne? Sondern da kann man dann im Idealfall irgendwann natürlich für die meisten Leute nachgucken und findet diesen Eintrag. Jetzt muss man dazu sagen, die Errungenschaft geht allerdings nicht auf die Ampelregierung zurück, dass das jetzt diese Woche eingeführt wurde, sondern das wurde bereits, ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf, 2020 beschlossen.
Okay.
Warum die Umsetzung so lange gedauert hat, ist allerdings schwer nachvollziehbar.
4 Jahre? Okay.
Ja, ich habe, also es gibt sicherlich irgendwelche bürokratischen Hürden, aber warum das so lange gedauert hat, das ist mir, naja, ein Rätsel. Aber vielleicht weiß ja irgendjemand mehr, dann auch gerne Nachricht an uns. Jetzt aber zurück zum bestehenden Register. Man kann sich mit seinem Perso mit Online-Ausweisfunktion registrieren. Habe ich heute mal gemacht. Hat ungefähr 3 Minuten gedauert, also geht wirklich schnell. Die Krankenkassen-ID braucht man dafür auch, also die Versichertennummer. Da gab es auch, ich glaube, das war auch die Lage der Nation, die hätten sich gefragt, wo man das denn braucht, aber das ist relativ einfach zu erklären. Nämlich, wenn man im Krankenhaus liegt, ja, dann ist ja die Krankenkassenkarte in 99% der Fälle da eingelesen. Und die können dann darüber das quasi direkt zuordnen. Ne? Also durch sie, dementsprechend muss man diese ID einmal angeben, damit das direkt für die zuordnenbar ist, weil die nicht den Perso einlesen würden von einem. Ja, und das geht ja auch gar nicht, weil der per PIN geschützt ist. Ne? Aber die Krankenkassenkarte, die kann man eben da,
stimmt,
die ID kann man sozusagen verknüpfen. Später soll es auch über die digitale Identität der Krankenkasse gehen. Dazu ein anderes Mal mehr, das können wir mal hier nochmal aufgreifend ausführen. Ab Juli sollen dann auch alle notwendigen Entnahmekrankenhäuser alle angebunden sein, das sind sie nämlich noch nicht. Und die Daten des Registers liegen beim BfArM. So viel vielleicht noch zum Hintergrund. Das entwickelt sich auch zu so einer, naja, Stelle, wo alles liegt, ne? Was man was man mal braucht, das BfArM.
Ja, und ich habe jetzt tatsächlich mit meinen Studierenden, ich habe nämlich so ein Wer-bin-ich-Spiel mit Akteuren des Gesundheitswesens gespielt und das DIMDI, das noch mit draufgepackt, weil ich das irgendwie so noch im Studium gelernt habe und ja, DIMDI aber quasi BfArM festgestellt, genau, das ist dann auch jetzt aufgegangen. Auch schon seit 2 Jahren.
Das wird so eine Riesenbehörde. Naja, okay, da können wir uns ein anderes Mal nochmal mit beschäftigen, warum das denn so eskaliert. Okay. Was ein bisschen befremdlich ist, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da einen guten technischen Grund, also, dass eine eigene Organspende-Register-ID erstellt wird. Also, dass man intern eine ID vergibt, wo das quasi in der Datenbank liegt, das ist mir klar. Ja? Mhm. Es wird aber aufgefordert, dass man sich die merken bzw. speichern soll, damit man die Erklärung im Register auch ändern oder löschen kann. Und das ist mir nicht ganz klar. Wieso reicht es nicht aus, dass ich mich nochmal mit meiner Krankenkassen-ID, die ist ja 10-stellig unveränderbar, dann da wieder mit Perso-Funktion ausweise und sozusagen das ausreicht, damit ich die bearbeiten kann. Ja? Weil hat man diese ID nämlich nicht mehr, das ist nämlich der Witz daran, dann gibt man einfach eine neue Erklärung ab, denn es gilt immer die letzte. Also es ist irgendwie, ist mir der Hintergrund dieses Konstrukts nicht ganz klar, weil jetzt hat man nochmal eine ID. Ich meine, die ist jetzt in meinem Fall, ich kann mal kurz hier in die Mail gucken. Ja, eben gekriegt. Ich sage jetzt nicht meine ID durch, aber damit ihr mal seht, meine ID ist 7-stellig.
Ja, trotzdem. Und
kein Mensch merkt sich jetzt ja nochmal eine andere random generierte 7-stellige ID. Warum auch? Braucht man ja nie wieder, hoffentlich. Ja, also das ist mir irgendwie nicht ganz klar und das ist, finde ich jetzt auch nicht, also wenig benutzerinnenfreundlich. Na gut, benutzerinnenfreundlich ist natürlich auch nicht, dass man das nur so über diesen Weg machen kann. Andererseits ist es natürlich auch ganz gut, endlich mal diese Ausweisfunktion des Persos sinnvoll nutzen zu können und in dem Fall glaube ich auch ganz geschickt, das so zu machen und ich hoffe einfach sehr, dass sich nicht das bewahrheitet, was ich heute irgendwo im sozialen Netzwerk gesehen habe, nämlich dass sich dass 70% der befragten Bevölkerung da nicht planen, sich zu registrieren. Warum auch immer. Okay.
Gab es Gründe? Nee.
Nee, genau, das war so eine Meinungsumfrage, aber ich dachte so, also why? Also das ist ein guter Teil der Bevölkerung, vielleicht keine Lust hat, sich dazu zu registrieren, das verstehe ich völlig, ja, und so. Wir haben ja auch nur nach eigenen Angaben 40% irgendwie einen Organspendeausweis, ne? Aber warum dann die Leute sagen, nee, das mache ich nicht? Also ist da unklar, was warum man das mal braucht oder so, ne? Also, naja, das fand ich irgendwie. Hoffe, dass es mehr werden.
Ja, wahrscheinlich braucht es auch eine gute begleitende Kampagne.
Ja, das wäre. Bist du schon registriert?
Nee, ich habe es noch nicht gemacht tatsächlich, aber ja. Dann, ich war heute erstmal mit Zaunabschleifen beschäftigt, aber es steht auf meiner To-Do-Liste.
Okay, nach den Zaunabschleifen kommt die Registrierung beim Organspenden. Geht es auch vielleicht besser vor, je nachdem, was man so macht. Okay.
Stimmt.
Genau. Also hier vielleicht nochmal der Aufruf an euch. Wenn ihr noch keinen Organspendenausweis habt, dann bestellt euch einen. Kann man kostenfrei bestellen. Ihr müsst nicht euch unbedingt registrieren, wenn ihr das nicht wollt, aber so einen Organspendeausweis und mit euren Personen, die im Zweifelsfall auch gefragt werden würden, wie das denn bei euch war, auch einmal darüber sprechen, was denn eure Erklärung dazu ist, ob ihr spenden wollt, ob ihr nichts spenden wollt, ob ihr nur bestimmte Teile spenden wollen würdet. Das ist total gut und macht das mal.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur unterstützen. Sind wir durch mit den Hauptnews und gehen weiter zu den Kurznews. Und ich würde auch sagen, da, Pascal, du darfst gerne mit einsteigen mit dem Krimi, der dann doch irgendwie kein Krimi war letzten Freitag, weil irgendwie ja alles durchgegangen ist.
Ja, genau. Also, ihr habt es alle mitgekriegt. Wir hatten diese Episode ursprünglich geplant, letzten Sonntag schon aufzuzeichnen. Das hat dann aber aus diversen Gründen nicht geklappt. Und jetzt gibt es quasi, hatten wir noch so drin, vielleicht wird das Cannabis-Gesetz ja doch noch in den Vermittlungsausschuss geschickt und dann muss man mal schauen, wie es damit weitergeht. Das ist ja dann am Freitag aber nicht passiert. Auch das Krankenhaustransparenzgesetz ist durch. Damit kann Lauterbach aufatmen, zumindest was das Krankenhaustransparenzgesetz angeht. Ich glaube, das Cannabisgesetz, das wäre jetzt schon irgendwie bitter gewesen, aber ich weiß nicht, ob ihn das persönlich so sehr tangiert. Es gab, das muss man schon wieder sagen, ne, doch handwerklich einfach schlechtes Handwerk bei der Erstellung dieses Gesetzes, ja, so Dinge, die einfach unabgesprochen waren, sehr kurze Übergangsfristen für sehr weitreichende Änderungen, die man hätte, glaube ich, gut entschärfen können, wenn man vorher ausreichend mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern kommuniziert hätte, gesagt hätte, pass mal auf, okay, 1.4. ist gleich zu knapp, dann schreiben wir da rein, dass das aber erst zum 1.10. gilt, ne, also das ist ja normalerweise alles kein Problem oder weiß ich nicht, meinetwegen auch erst Anfang nächsten Jahres, ne, also da hätte man ja für alles eine Lösung finden können und ich glaube, dass es primär vor allem deshalb nicht in den Vermittlungsausschuss gegangen ist, jetzt nicht wegen dem Druck von Personen, die sich unbedingt gewünscht haben, dass das durchkommt, sondern weil das ja eines der großen Themen der Koalition war, die ja auch medial große Begleitung gefunden haben und da sich dann alle nochmal überlegt haben, Also wenn wir unsere Arbeit jetzt hier mal nochmal richtig medial in der Öffentlichkeit ramponieren und torpedieren wollen, dann killen wir jetzt unser eigenes Gesetz. Ja, und dann haben sich die Vertreterinnen von FDP und Grünen, glaube ich, ihnen vor allem gesagt, das verantworten wir jetzt nicht. Ne? Auch wenn da möglicherweise unsere Koalitionspartner teilweise anderer Meinung sind und wir das vielleicht auch schlecht gemacht finden. Aber das können wir uns jetzt hier nicht leisten. Das ist ein zu großer Punkt, ja, und das muss jetzt durchgehen und das wäre jetzt, ist jetzt, glaube ich, gut so, dass es beschlossen ist. Wir hatten ja schon zu den Inhalten letzten Episode was gesagt.
Und es war auch großes Thema am Freitag, war Abteilungsversammlung in der Kleingartensparte. Das war das große Thema, aber die Kleingartensatzung sieht so vor, dass Anbau nicht erlaubt ist.
Dass man es nicht bauen darf, okay.
Ja, ja. Aber
naja. Naja, wer weiß, ja, genau. Ja, das ist, wer weiß, was da passiert. Genau, ich bin auch gespannt, was da jetzt noch an Protokollerklärung hinteren dran etc. alles kommen wird. Wir werden es sehen. Ein bisschen was zu den Abstimmungsmodalitäten im Vermittlungsausschuss hat die Lage-Generation in dieser Woche, glaube ich.
Danke. Genau, die haben es zweimal drin gehabt. Also, ja. Okay. Der Link ist, glaube ich, der von letzter Woche und von dieser Woche kann ich auch nochmal mit reinpacken.
Genau, also eine der beiden Sachen werden wir reinpacken. Ihr findet den, das aber auch so, kennen wahrscheinlich auch die meisten. Dann habe ich noch eine ganz kurze News, ist die STIKO, lassen uns nicht los, die haben einen neuen Vorsitzenden gewählt und das wäre ja keine Nachricht wert, wenn der Professor Überler, Virologe aus Nürnberg-Erlangen, nicht früher mal mein Dekan und neuer Virologe sozusagen eine RUB gewesen wäre, also in meinem Studium. Da war er der Leiter Virologie und auch der Dekan und hat dann, naja, als ich dann auch schon mal eine Prüfungsleistung wegen meinem ganzen Ehrenamt sozusagen mal nicht wahrnehmen konnte, einmal in seinem Büro mich mündlich geprüft. Also, falls er das hier zufällig hört, schöne Grüße. Genau, das fand ich doch irgendwie ganz nett, den Namen dann da nochmal zu lesen. Ja, also, dass er in der STIKO ist, wusste ich aber nicht sozusagen, dass er sich da jetzt für den Vorsitz beworben hat. Dann hast du noch was?
Genau. Ich habe auch was mitgebracht und zwar hat der Kooperationsverbund Gesundheitliche Chancengleichheit eine Übersicht erstellt über Gesundheitskioske oder in der Art Gesundheitskioske quasi Einrichtungen, die so in der Art schon bestehen. Und das finde ich mal total spannend. Also quasi so ein riesengroßes PDF-Dokument mit auch ein paar Details, was es in Deutschland sozusagen schon gibt zu dem Thema. Weil, das muss man nämlich auch sagen, auf das GVSG im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz warten wir ja auch immer noch, wo die Regelungen zu den Kiosken drinstehen. Keine Ahnung, ob das jetzt noch irgendwie kommt, kurz vor Ostern oder so. Aber da finde ich schon mal gut zusammengetragen, was es schon gibt. Also wer da Lust drauf hat, sich das mal anzuschauen, der Link ist auch in den Shownotes. So, Pascal.
Dann haben wir noch etwas, das am 11.03.2024 vermutlich der letzte Mensch, der mit einer eisernen Lunge gelebt hat, verstorben ist. Und diese eiserne Lunge, naja, war quasi die Notwendigkeit, quasi Folge einer Polioinfektion in der frühen Kindheit, als man damals noch nicht gegenimpfen kann. Ich glaube, der ist hier hinter der Paywall, aber das war ein wirklich spannender, super zu lesender Artikel in der SZ von mir. Du kannst es zumindest öffnen, dann siehst du einmal diese eiserne Lunge, in der er liegt, auch wenn man den Artikel jetzt nicht lesen kann. Und das ist einfach schon irgendwie einfach crazy, krass, ne? Dass Leute, er hat früher da halt nur ein paar Stunden mal am Tag drin gebraucht und zuletzt aber halt den ganzen Tag. Und das ist schon einfach eine echt krasse Sache. Und da sieht man mal wieder, was Impfungen an positiven Gesundheitsauswirkungen haben, ja, und was sie alles verhindern können. Dementsprechend ein weiterer Appell in dieser Folge. Lasst euch impfen. Eine allerletzte Sache haben wir noch, weil wir sie nicht unberichtet lassen wollten. Und zwar gab es am, jetzt muss ich kurz gucken, am wievielten das denn war, am 16. gab es ein Eklat im Bundestagsgesundheitsausschuss. Und zwar ist das ja formal ein Ausschuss, der keinen, wie sagt man richtig, ordentlich gewählten Vorsitzenden hat, ja, sondern die Vorsitzende ist Kirsten Kappa-Gontard, aber die ist eben amtierende Vorsitzende, weil, es gibt ja so ein bisschen internes Gerangel, wer welche Partei welche Ausschussvorsitzenden stellen darf. Und da gibt es dann so interne Agreements dazu und das wird so ein bisschen nach Proporz vergeben und dementsprechend waren eben auch Ausschüsse, die an die AfD fallen würden. Und dann haben sich aber die Mitglieder des Ausschusses, und das ist ihr gutes Recht, dazu entschlossen, den AfD sozusagen Obmann da nicht zu wählen, der sich dazu beigestellt hat. Das kann man jetzt demokratisch schwierig finden, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich finde es aber viel eher nachvollziehbar, dass man sagt, da gibt es Haltungen, die wir nicht unterstützen möchten und deswegen möchten wir eben diese Person nicht zum Ausschussvorsitzenden wählen. Das ist also nicht passiert, auch wenn es da mehrere sozusagen Anläufe und Versuche dafür gab. Und was ist dann passiert bei diesem Eklat? Der hat sich einfach auf den Platz der Vorsitzenden gesetzt und so ein selbstgebasteltes Schild, da drüber geschüttelt und gesagt, so, ich bin jetzt hier Ausschussvorsitzender. Und dann sind, sie quasi geguckt, reingekommen, gesagt, also das gönnen wir uns hier aber nicht, dass der hier sich auch noch dafür feiern lässt und so und sind quasi von dem Saal geblieben, dann auf Druck des Ausschusssekretariats hat er das dann irgendwann, diese Blockade aufgegeben und der, es konnte noch ganz normal tagen. Ja, das wird jetzt keine großen Konsequenzen haben, außer einer Rüge wahrscheinlich, aber es ist natürlich ein Verhalten, was absolut, naja, abscheulich ist und irgendwie
daneben, ja.
Völlig daneben ist und so auf jeden Fall noch besser andere Konsequenzen hätte.
Ja. Ja, damit sind wir auch mit den Kurznews durch, würde ich sagen. Das ist das, was wir noch berichten wollten und ich würde sagen, dann gehen wir damit gleich ab zum Interview. Hallo Lina, schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben uns ja am Rande des BMC-Kongresses länger unterhalten und festgestellt, dass die Community Health Nurse unbedingt mal einen Platz im Podcast braucht und damit auch du sozusagen. Und bevor wir hier inhaltlich starten, kannst du dich einmal kurz vorstellen, bitte.
Ja, hallo, mein Name ist Lina Görtler. Ich habe 2018 meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin beendet und habe dann auf einer Intensivstation angefangen zu arbeiten. Habe dann auch mal ein halbes Jahr Pause gemacht, um auf dem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten und bin aber letztes Jahr im Mai in die ambulante Pflege gewechselt und habe im Oktober 2022 noch ein berufsbegleitendes Studium Pflegewissenschaften, Bachelor angefangen.
Mhm.
Und nach meiner Ausbildung habe ich angefangen, mich im Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe zu engagieren in der jungen Pflege und bin da jetzt auch die Koordinatorin der Lenkungsgruppe Junge Pflege.
Ja, spannend. Genau, und ich weiß gar nicht, wo wir uns mal irgendwo begegnet sind. Ich glaube, beim DGIV-Kongress oder so sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Ich habe nämlich letztens drüber nachgedacht, wann das eigentlich das erste Mal war. Aber schön, dass wir jetzt wieder zusammenkommen. Genau, wir haben ja gesagt, wir rücken heute das Tätigkeitsfeld oder das Thema Community Health Nurse in den Fokus. Das gibt es ja in Deutschland bisher nur so an einzelnen Orten oder meistens auch in Modellprojekten. Manchen ist vielleicht auch eher der Begriff Gemeindeschwester bekannt, auch wenn er vielleicht schon ein bisschen veraltet ist oder gar nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, vielleicht zum Anfang, was sind überhaupt Community Health Nurses? Was tun sie und wo arbeiten sie?
Ja, ich glaube, für Menschen aus Ostdeutschland ist es immer am leichtesten, wenn man das Bild der Schwester Agnes verwendet. Das kennt wahrscheinlich jeder. In so einer Richtung kann man sich es auch vorstellen, aber was man jetzt halt bei der Community Health Nurse einfach noch mit betrachten muss, dass da sehr viel mehr wissenschaftliche Anteile hinzukommen und halt auch wirklich die Bevölkerung im Blick genommen werden soll. Also es wird halt eigentlich, ist es schwierig zu sagen, was pauschal eine Community Health Nurse macht, weil das je nach Ort, wo sie arbeitet, total unterschiedlich ist und aufs Setting angepasst ist. Das heißt, im Prinzip fängt man an mit einer Analyse, um erstmal zu schauen, was wird in dem Setting, in der Bevölkerung dort gebraucht. Und dann kann man sagen, okay, es sind ganz unterschiedliche Angebote. Wenn man halt eine jüngere Bevölkerung vor sich hat, dann geht das vielleicht eher in Richtung eine Familienpflege, dass man junge Eltern betreut oder halt auch viel mit Schulen zusammenarbeitet und dort präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen macht. Aber wenn man natürlich auch eine ältere Bevölkerung vor sich hat, geht es vielleicht auch um rehabilitative Aspekte, ja, um die aktuellen Pflege- und Versorgungsbedarfe zu decken. Und natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist halt, dieser Ansprechpartner in der Primärversorgung mit zu sein und da im Prinzip auch eine Entlastung für Hausärzte darzustellen.
Und es klingt für mich jetzt so ein bisschen abstrakt. Kannst du es vielleicht einmal konkret machen? Wo arbeiten denn Community Health Nurses? Also wo sind sie beispielsweise oder können sie beispielsweise angestellt sein?
Ich glaube, was jetzt für Menschen wahrscheinlich erstmal am praktischsten sich vorzustellen wäre, wären halt Community Health Nurses, die direkt in ambulanten Pflegediensten arbeiten und dort sozusagen erweiterte Tätigkeiten übernehmen können. Also ambulante Pflegedienste sind ja auch jetzt so strukturiert, dass sie zu Wundversorgungen, zu Medikamentenstellen oder auch grundpflegerischer Versorgung zu den Patienten gehen. Als Community Health Nurse würden auch diese Aufgaben übernehmen, aber es würde halt weitergehen, dass man halt sagt, okay, die Wundversorgung kann eigenverantwortlich von der Pflegefachperson durchgeführt werden und es muss nicht ständig der zusätzliche Besuch beim Arzt erfolgen, beziehungsweise die Verschreibung der Wundmaterialien ist auch möglich. Ich glaube, das ist erstmal so das, was man sich am praktischsten vorstellen kann. Ansonsten gibt es natürlich auch in Gesundheitszentren oder auch in diesen Gesundheitskiosken viele Möglichkeiten für Community Health Nurses, um nur tätig zu sein. Auch einfach als Schnittstelle und als erster Ansprechpartner, um auch die Versorgung zu strukturieren und dann halt auch die Patientinnen dementsprechend weiterzuleiten nach ihren Bedarfen.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ne, sie übernehmen sozusagen auch direkte pflegerische Tätigkeiten. Wie werde ich denn Community Health Nurse? Also ist es da zwingend, dass ich vorher quasi in der Krankenpflege gelernt habe?
Genau, also Community Health Nurse sagt ja schon, dass man Pflegefachperson sein soll. Und es ist ein Masterstudiengang, das heißt, man braucht noch eine vorherige Qualifizierung, einen Bachelor. der relativ weit gefasst sein kann. Also in Deutschland muss es nicht unbedingt ein pflegewissenschaftlicher Bachelor sein. Es kann auch ein pflegepädagogischer Bachelor sein. Mhm. Und es etablieren sich ja jetzt auch zunehmend in der Pflege oder mit dem Pflegeberufegesetz von 2020 ist ja auch das primärqualifizierende Studium in der Pflege etabliert, sodass auch das ein Bachelorzugang ist zu diesem Master. Und den Master in Deutschland kann man aktuell studieren in München, Dresden und in Wittenherdecke.
Ja, danke.
Super.
Pascal, ich gebe an dich.
Genau, hast du ja uns ja eingeführt, dass es wieder eine neue Berufsform sozusagen gibt, das deutsche Gesundheitswesen. Und das System zeichnet sich ja gerade eher durch die Schaffung neuer Versorgungsformen und Berufsbilder aus. Es gibt ja auch eine steigende Anzahl an AbsolventInnen zum Studiengang Physician Assistant oder auch die Einführung von GemeindenotfallsanitäterInnen. Wenn man da jetzt mal ganz ketzerisch fragt und draufblickt, warum kann man die Versorgung nicht künftig auch über Hausärztinnen und Hausärzte, Physician Assistants und quasi weiterqualifizierte Veras, also quasi wie bisher nur ergänzt abdecken? Warum brauchst du da noch eine neue Versorgungsform?
Ja, ich mag diese Frage immer total gerne, weil die immer so sichtbar macht, wie wenig Pflege in unserem Gesundheitswesen mitgedacht wird. Also Pflegefachpersonen, das ist die größte Berufsgruppe in unserem Gesundheitswesen. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass da wenig darüber nachgedacht wird, warum ist es denn die größte Berufsgruppe, weil halt einfach der Pflegebedarf dementsprechend da ist. Und selbstverständlich gibt es durchaus Bedarfe, die von Physician Assistants abgedeckt werden können und sicher auch durch weiterqualifizierte medizinische Fachangestellte. Aber was dabei halt immer aus den Augen verloren wird, ist halt dieser Pflegeaspekt. Und wir haben in unserer Bevölkerung einen unglaublich großen Pflegebedarf und der wird in den nächsten Jahren steigen. Und die medizinischen Probleme daraus, die resultieren, die kommen erst aus dem Pflegebedarf. Und es wird andersrum sein, nicht, dass wir zuerst das medizinische Problem haben und dann den Pflegebedarf, sondern dass wir den Pflegebedarf haben und dann das medizinische Problem. Und genau das ist das, wo halt die Pflegefachperson dementsprechend weiterqualifiziert sein muss, um halt mit diesem Blick der Pflegekompetenz mit dem Pflegeprozess an die Herausforderungen, die in der Gesellschaft entstehen, heranzugehen. Und ja, das ist dann halt der Punkt, wo man ganz klar sagen muss, da brauchst du eine Community Health Nurse, weil wir als Pflegefachpersonen haben die Vorbehaltsaufgaben des Pflegeprozesses und auch den Pflegebedarf zu erkennen und zu messen.
Ja, ich bohre nochmal kritisch nach, weil das soll ja das Ganze schon ein bisschen rauskitzeln. Wenn wir uns jetzt überlegen, du hast vorhin gesagt, Unterstützung junger Familien, da würden mir eine ganze Menge Berufsgruppen einfallen, die das bisher auch schon machen könnten oder sich auf die Fahne schreiben, das zu tun oder Unterstützung älterer Personen, Kurse anbieten, Präventionsaufgaben. All das ist ja durch andere Berufsgruppen genauso denkbar abdeckbar und muss nicht irgendwie durch die Community Health Nurses erfolgen. Ja, wo liegt denn da der Vorteil der Community Health Nurse? Was kann die, was sozusagen andere nicht können, außer dass es jemand ist, der nochmal mit einer anderen Ausbildung drauf guckt, was letztlich vermutlich verschmerzbar wäre. Also ich bin jetzt mal hier ganz, ganz böse nachbohrend, um rauszukitzeln, wo da der Vorteil liegt.
In der Pflege lernen wir einen systemischen Blick auf die Patienten zu haben. Und ich habe auch inzwischen festgestellt, dass wir eigentlich die einzige Profession sind, die tatsächlich das Problem des Patienten in den Vordergrund stellen. Das heißt, natürlich, wenn ich auf einen Patienten zugehe, auch jetzt in der ambulanten Pflege, wo ich tätig bin, ich komme in die Wohnung rein und ich sehe wahnsinnig viele Herausforderungen und denke mir so, oh Gott, das ist eine Gefahr, das ist ein Risiko, das müsste man hier angehen. Aber die Frage für uns als Pflegefachperson ist eigentlich immer, was braucht dieser Mensch gerade, um seine Herausforderungen in seinem Leben besser bewältigen zu können? Und das, finde ich, ist halt definitiv die Aufgabe, die Pflege übernehmen kann, dass sie die Patientinnen, die Pflegebedürftigen dazu befähigen kann, diese Herausforderungen selber zu meistern und dem entgegenzutreten, die dazu zu schulen und zu befähigen. Und dass es gar nicht so sehr immer nur darum geht, was sehe ich jetzt hier als größtes Problem, sondern was ist der Bedarf des Patienten? Und manchmal hat der Patient dann ganz andere Wünsche. Vielleicht hat er gar nicht das Bedürfnis, wieder laufen zu können. Vielleicht ist es für ihn erstmal okay, wenn er im Rollstuhl sitzt. Aber vielleicht hat er dann das Problem, dass die Küche halt nicht so gebaut ist, dass er halt auch kochen kann, während er im Rollstuhl sitzt. Und das sind halt dann so Individualitäten, wo wir als Pflege ganz anders drauf eingehen können und mit den Patientinnen anders üben und das persönliche Ziel tatsächlich verfolgen können.
Ich würde jetzt mal sagen, dass sozusagen ja auch die Physiotherapie, also ne, ich kann jetzt für meine Profession sprechen, aber ich glaube auch viele andere Professionen, das ja eigentlich ursprünglich ne, oder ja auch in der Ausbildung so vermittelt kriegen, das als ursprüngliches Ziel haben. Und was ich jetzt bei dir so ein bisschen raushöre, und das ist mir selber, wenn ich sozusagen auch Hausbesucher erinnere, die ich als Physio gemacht habe damals,
so im Kopf gekommen habe, man sieht dann plötzlich die Bedarfe, ne, und weiß, okay, welches Handwerkszeug kann ich denn anbieten? Für die Physio gesprochen, ne? Ich kann eben eine Mobilisation, ein Bewegungsangebot anbieten oder auch zum Beispiel eine Anpassung, Hilfsmittelversorgung und so weiter. Aber ich finde halt auch immer dieser ganz große Part der sozialen Herausforderungen, die man quasi dann offengelegt sieht, die dann eben ganz häufig auch wieder in die, ich sag mal jetzt, ja, in das System hineinführen, in das Gesundheitssystem. Also die sozialen Herausforderungen, die dann ungelöst bleiben und die dann wieder zu medizinischen Herausforderungen werden, beispielsweise Sturz und so weiter. Und da wäre für mich noch die Frage, kann denn die Community Health Nurse diesen sozial gesehenen Herausforderungen anders begegnen?
Ja, kann sie, weil die Community Health Nurse auch eine kommunale Vernetzung darstellt und dadurch ein Netzwerk von verschiedenen Ansprechpartnern ermöglicht, die halt einfach nach Bedarf hinzugezogen werden können zu den einzelnen Patientensituationen. Und das ist halt dann diese Mischung, dass halt der Pflegebedarf gesehen wird und das Problem des Patienten in der pflegerischen Profession und gleichzeitig die Kompetenz und das Verständnis dafür vorhanden ist, welche andere Berufsgruppe brauche ich jetzt hier und welche strukturellen Mittel aus verschiedenen Sozialhilfen brauche ich hier vielleicht auch, um die Situation möglichst gut zu lösen und tatsächlich ja präventiv unterwegs zu sein und nicht erst zu warten, bis es eskaliert und der Patient halt dann im Krankenhaus landet.
Es ist ja jetzt auch so, dass sozusagen die Community Health Nurse ja auch Eingang gefunden hat in den Koalitionsvertrag 2021 der Bundesregierung. Da steht, ich zitiere, professionelle Pflege ergänzen wir durch heilkundliche Tätigkeiten und schaffen unter anderem das neue Berufsbild der Community Health Nurse. Wie ist denn jetzt rein gesetzgeberisch gesehen der Stand der Umsetzung dieses Vorhabens?
Dazu muss man sagen, dass ich da bis Ende letzten Jahres noch nicht allzu viel getan hatte, dass das so ein bisschen das Thema war, was gesundheitspolitisch nach hinten geschoben wurde. Dass da jetzt aber sozusagen mit dem Pflegekompetenzgesetz hoffentlich Schwung in die ganze Sache kommt. Ansonsten muss man natürlich sagen, was aktuell zum Thema Community Health Nursing in Deutschland läuft, das ist ganz viel, was Projekte, die von der Robert-Bosch-Stiftung gefördert werden, auch in Zusammenarbeit mit dem DBFK. Also da sind ja die PUR-Zentren zu nennen, die primärorientierten Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung, die ja auch Stellen für Community Health Nurses schaffen und verschiedene Gesundheitskioske, die das natürlich auch machen. Da ist zum Beispiel der Gesundheitskiosk in Weddel in Hamburg auch ein gutes Beispiel. Also auch dort sind zwei Community Health Nurses angestellt, die dann natürlich aufgrund der Tatsache, dass es ja die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht gibt, trotzdem ganz eng halt mit Ärztinnen zusammenarbeiten müssen, um halt zu schauen, wie die Verordnungen möglich sind und tatsächlich eine autarke Arbeit von Pflegefachpersonen realisiert werden kann.
Okay.
Ich wollte eben eigentlich noch reingreifen, du warst zu schnell, Claudi.
Ach so, dann jetzt.
Ich finde, dieser kommunale Aspekt ist, glaube ich, also dieser Vernetzungsaspekt, der total hilfreich ist und da vielleicht doch nochmal etwas mehr leistet, als möglich ist. Ne? Ich meine, so Hausärztinnen, Hausärzte und vielleicht auch die beteiligten Fachärzte in der Region, im Quartier, wie auch immer, setzen sich zusammen so Qualitätszirkel und die Pflege macht das vielleicht auch untereinander. Dann gibt es ja aber trotzdem 3-4 Anbieter, die alle Ähnliches ansteuern und 2 Pflegeheime. Ne? Und dann gibt es vielleicht noch ein Quartiersmanagement von der Stadt irgendwie, was kommunal organisiert ist. Und trotzdem ist es vielleicht auch gerade wegen so einem heterogenen Angebot für einzelne Patientinnen und Patienten eben schwierig dann zu schauen, wo kann ich mich denn jetzt am besten hinwenden, ja, und wissen die anderen überhaupt von den anderen? Also ich finde das immer ganz gut, wenn ich dann wieder was Neues lerne, was es noch für Angebotsstrukturen gibt, aber das ist nun mal ein sehr weites Feld und man kann nicht alles sozusagen davon auf dem Schirm haben, deswegen ist das, glaube ich, ein guter Punkt. Aber jetzt kommen wir mal zurück, das klingt ja irgendwie dann doch vielleicht ganz gut und jetzt haben wir aber schon existieren und potenziell auch oder wahrscheinlich größer werdenden Fachkräftemangel in der Pflege. Jetzt fragen sich sicherlich einige, die es bis hierhin gehört haben, wie soll man denn für dann ein noch weiteres Fachbild noch mehr Fachkräfte gewinnen? Also wie soll das aufgehen mit der Schere? Es werden Personen benötigt, die die bisherigen Pflegeaufgaben machen sollen, von denen wir denken, dass die Bevölkerung braucht und dann sollen noch zusätzliche Aufgaben hinzukommen. Wie soll das zusammenpassen?
Ja, das ist dieser traurige Trugschluss, der immer existiert, dass irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ganz viele haben dieses Bild von einer Pflegefachperson im Kopf, die nur im Krankenhaus arbeiten will und da total glücklich und zufrieden ist. Und ich glaube, die wenigsten bedenken, dass, also Pflege ist ein wahnsinnig vielfältiger Beruf und die Bedürfnisse und Wünsche, die man vielleicht auch hat, wenn man die Ausbildung begonnen hat, die ändern sich auch einfach so, dass es dann halt auch einfach Menschen gibt, die sagen, ich kann jetzt nicht mehr im Krankenhaussetting arbeiten, ich kann keine 3 Schichten mehr machen, für mich ist es halt nicht möglich, mein Kind in die Kita zu bringen, wenn der Frühdienst morgens um 6 beginnt oder ähnliches. Also es gibt da einige Herausforderungen, weswegen Menschen dann einfach sagen, dass sie aus der Pflege rausgehen. Und genau das ist halt die Chance, die wir haben mit diesen erweiterten Rollen und mit der Weiterqualifizierung in der Pflege, dass wir Pflegefachpersonen eigentlich die Möglichkeit geben, weiterhin in ihrem Beruf tätig zu sein und das an ihre aktuellen Lebensbedingungen anzupassen. Also das ist der eine Punkt. Und zum anderen, und das finde ich ist halt eigentlich was, warum wir da unbedingt dringend vorankommen müssen, weil ich halt gerade in meiner eigenen Altersgruppe feststelle, dass es ganz viele junge Menschen gibt, die halt einfach sagen, okay, sie haben jetzt eine 3-jährige Ausbildung gemacht, sie haben vielleicht noch eine Fachweiterbildung gemacht, dann haben sie zwar die Möglichkeit ins Pflegemanagement, Pflegepädagogik oder Pflegewissenschaft zu gehen, das ist aber immer alles so weg von der Patientenversorgung und eigentlich wollen sie ja selber weiter in der Patientenversorgung arbeiten und dann diese Frage, ja, was mache ich jetzt? Ich möchte ja nicht mit noch nicht mal 30 schon irgendwie fertig sein mit meiner Karriere und überhaupt keine Möglichkeiten mehr haben, mich weiterzuentwickeln. Und ich habe jetzt schon so oft festgestellt, dass dann junge, engagierte Menschen, die eigentlich total begeistert sind von dem Pflegeberuf, sich entscheiden, etwas anderes zu studieren. Also das verrückteste Beispiel, was ich halt tatsächlich hatte, auch sehr passend zum Thema Community Health Nursing, es war eine Kollegin auf meiner Intensivstation, die sich halt dazu entschieden hat, einen Bachelor in soziale Arbeit zu machen. Und nachdem sie diesen Bachelor gemacht hat, hat sie festgestellt, dass sie dieses Thema soziale Armut und Gesundheit, also diese Ungleichheit, die da einfach existiert, total faszinierend fand und gesagt hat, boah, da möchte sie eigentlich weiter was machen und hat sich dazu entschieden, einen Master in Public Health zu machen. Und hat mir dann halt beschrieben, was sie eigentlich gerne danach machen möchte, dass sie halt wirklich für Jugendliche eine kommunale Struktur schaffen möchte, um da gesundheitsfördernd unterwegs zu sein und gleichzeitig die gesundheitlichen Bedingungen zu schaffen und die sozialen Bedingungen zu schaffen und eine Vernetzungsstelle darzustellen. Und ich dachte mir so, also all das, was sie mir da gerade beschreibt, das kann sie perfekt als Community Health Nurse machen. Und sie geht aber dafür aus der Pflege raus, weil diese Möglichkeiten aktuell noch nicht existieren. Und das sind halt genauso Sachen, wo ich mir sage, wenn wir Rollen in der Pflege schaffen, dann machen wir den Beruf eigentlich attraktiver für viel mehr Pflegefachpersonen. Auch ein gutes Beispiel immer Schulgesundheitspflegende. Also wie kann man den Beruf in allgemeinbildenden Schulen besser bewerben und besser darstellen, wenn nicht mit einer Pflegefachperson, die Ansprechpartner ist für die Schülerinnen.
Ja, da habe ich auch eben drüber nachgedacht, dass das ja noch ein weiterer Punkt ist, der irgendwie sinnvoll klingt, aber auch irgendwie schwierig umzusetzen ist. Aber na gut, da gibt es unterschiedliche Punkte zu, wie du schon hier gerade ausführst, ja.
Genau, ich würde aber auch einmal noch mal reingrätschen. Mir fallen nämlich 2 Sachen dazu noch ein. Eine Studie, die ich super finde, ist, ich glaube, die ist jetzt schon 1-2 Jahre alt, aber ich glaube von der Bertelsmann Stiftung, wenn ich mich richtig erinnere, ich pflege wieder, wenn.
Ja, stimmt.
Heißt
ja.
Die ist der Titel, genau. Und da wurden ja auch sozusagen Arbeitsbedingungen aufgeführt, ne, wann Pflegende wieder zurückkommen oder eben auch bereit wären, ihren Stundenanteil zu erhöhen. Und da sind eben auch ganz viele Faktoren mit dabei, die sozusagen ja auch eine Ausweitung sozusagen der beruflichen Tätigkeit oder des Berufsfeldes mit eingreifen, ne? Abgesehen von ja vielleicht mehr Bezahlung oder andere Vorgaben im Schichtdienst, eine nette Chefin und so weiter. Aber das sehe ich nämlich auch. Ich war nämlich kurz davor, schon diese Frage zu streichen hier aus dem Protokoll, weil ich sie so doof finde. Aber dann, genau, das, ich finde, glaube ich, wichtig, diese Antwort auch nochmal so zu geben und darzustellen. Und eine andere Sache, die du gerade angesprochen hast, Nina, ich habe ja, ich glaube, in 1-2 Episoden zuvor angekündigt, dass ich ja meine kleine Arbeitsgruppe Doppelqualifikation Physiotherapeutin und Therapeuten oder Leute mit Gesundheitsfachberuf und Public Health ins Leben gerufen habe. Da ergibt sich genau dieser Punkt. Also man hat ganz oft diese gläserne Decke, ne? Also wenn ich jetzt eine klassische Ausbildung gemacht habe als Logo in der Physio und so weiter, auch als Pflegekraft, wie du es gerade beschrieben hast, dann kann ich irgendwann nur in dieses teure Fortbildungskreisel einsteigen, was mich aber nicht wirklich, ich sag mal, weiterbringt, in Anführungsstrichen. Und genau diese Krux wurde da auch beschrieben, was eben Leute dann dazu bringt, in Public Health sich weiterzubilden, weiter zu studieren. Und dann aber die Frage ist, ne, wo arbeite ich denn jetzt eigentlich? Ne? Also ich habe ein Kompetenzprofil, das ist noch nicht so sauber beschrieben. Ich sehe die Bedarfe, ich habe eigentlich total Lust, beides zu verbinden, aber genau das gibt's eben noch nicht. Also da ist der Befund sehr ähnlich gewesen. Da habe ich mich gerade sehr wiedergefunden in deinen Ausführungen. Gut, jetzt haben wir schon, glaube ich, jede Menge gesprochen. Ich würde vielleicht sagen, mit dem Pflegekompetenzgesetz, das sparen wir uns jetzt. Oder hast du da, Lina, noch super tolle Ausführungen vorbereitet und würdest uns jetzt die um die Ohren hauen, wenn wir sie nicht noch nutzen würden?
Nee, das würde ich nicht. Also vielleicht ganz kurz nur zum Pflegekompetenzgesetz. Ich glaube, die Eckpunkte, die vorgestellt wurden, sind halt für alle in der Pflege erstmal ein mega großer Erfolg. Und ich glaube, die spannende Arbeit und die Herausforderung wird jetzt halt tatsächlich eher so, was wird daraus gemacht, wie das ja oft so mit Eckpunkten ist. Ja. Von daher glaube ich, gibt es da eher in Zukunft noch viel mehr Redebedarf als jetzt tatsächlich.
Mhm. Ja. Und kommt das dann noch so wie geplant und hast du nicht gesehen?
Genau.
In der, es läuft ja nicht so flüssig, sagen wir mal.
Nee, die Uhr tickt, ne? Also jetzt die Uhr tickt, ja. Genau. Nein, ist wirklich so, was die Gesetzgebung angeht.
Ja, absolut. Okay.
Dankeschön. Gibt es denn irgendwas, was du noch unbedingt loswerden möchtest, bevor wir uns hier verabschieden?
Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
Sehr schön.
Irgendwie irgendwo irgendwann. Hoffe ich doch auch.
Jetzt wird es noch musikalisch hier zum Schluss.
Dann habt noch einen guten Tag und genau, wir bleiben in Kontakt.
Danke dir, ciao.
Ciao.
So, durch sind wir. Wir haben ausnahmsweise mal ein Interview mal wieder geführt, wo wir zu dritt waren. Das war ja sehr schön.
Schön war das, ja.
Auch wenn wir es ja sonst aus Termingründen meistens nicht so gut hinkriegen, dass wir drei dabei sind. Es war auf jeden Fall, habt ihr hoffentlich gemerkt, dass wir probiert haben, da so ein bisschen auch Kontroverse rauszukitzeln und auch nicht in allen Punkten einer Meinung sind, aber das ist ja auch gut so. Sagt doch gerne mal, was ihr davon haltet, von dem Konzept, ob ihr vielleicht selbst Community-Helfer seid, wie euch die Arbeit gefällt. Das wird uns alles sehr interessieren.
Auf jeden Fall. Gut. Und dann würde ich sagen, was wir auf jeden Fall haben, ist eine Kontaktanzeige. Ich bin gespannt.
Genau, die habe ich neulich in der Zeitung entdeckt und sie bringt eigentlich ganz schön auf den Punkt, dass was man sich ja immer denkt, wenn man die so durchblättert, ja, weil alle beschreiben sich natürlich in bestmöglichen Eigenschaften und das ist ja eine weibliche Person, die einen Partner sucht, ja, und sie schreibt, reich, treu, fit seid ihr Kerls hier offensichtlich alle. Ich 68, groß, schlank, suche den, der außerdem noch appetitlich ist. Ja. Und dann schreibt sie, BMB steht für bitte mit Bild oder war es doch BMI, Punkt, 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 an, de, genau.
Ja.
Und das fand ich irgendwie ganz schön auf die Schippe genommen, weil das alle Leute da schreiben, wie vermögend sie sind oder wie groß sie sind oder schlank sie sind und was sonst noch alles ist.
Und durchtrainiert, ja.
Das, genau. Aber ich meine, wenn du da, es gibt ja auch mal, haben wir auch schon mal vorgelesen, ne, so ganz, so richtig ehrliche kriegen, glaube ich, halt auch Feedback, ne, wenn so einer schreibt so, bin jetzt irgendwie nicht der, weiß gar nicht, wie man das, aber wir hatten auch schon mal welche, wo Leute sehr ehrlich geschrieben haben, dass eigentlich nicht alles so optimal ist, ja. Mhm. Und das gibt dann, glaube ich, aber auch Feedback, weil das irgendwie gewertschätzt wird. Hoffe ich zumindest für die Leute.
Ja, es ist ja auch total interessant, ne? Weil ich meine, so, das ist ja noch sehr oldschool mit diesen Kontaktanzeigen, wie das ja dann auch alles im digitalen Dating läuft und so, wenn da ein Bildchen mit dabei sind. Und mich würde schon mal sehr interessieren, wie viele Menschen da wirklich zu sich stehen können, ne? Also so wirklich das aufschreiben, was sie sind. Und dann ja auch die Frage, was sagt denn so eine blöde Zahl oder jetzt schlank, groß, mittel, klein, ne? Was sagt das eigentlich aus? Aber nun gut.
Aber wie ist denn das sonst? Also wie würdest du denn die Ehrlichkeit bei so Online-Plattformen, Dating-Plattformen einschätzen? Die wäre jetzt, meiner spontanen Schätzung wäre jetzt auch, dass die eher positivistischer, also positiver dargestellt werden, so.
Ja, natürlich. Also du hast ja schon eigentlich eher, willst dich ja irgendwie ja doch in einem guten Licht darstellen, so. Richtig, ich finde, es kommt total auf die Plattform an, aber ich finde schon auch, dass es sehr viele sehr ehrliche gibt. Und ich hatte jetzt noch nie den Fall, dass ich irgendwie dachte, da habe ich irgendwie mit einer Person geschrieben und dann stand eine ganz andere vor mir, so ungefähr. So, also,
ja.
Aber würde ich auch nicht treffen wollen, wer da so unrein mit sich selber ist. Also nicht treffen wollen, aber ich glaube, das ist schon wichtig, da zu wissen, wer man selber ist und zu sich stehen zu können.
Ja.
Und erst dann sollte man sich auf die Suche begeben, finde ich. Aber gut. Meine Meinung.
Sehr gut. Dann bleibt uns nur noch der Abschied.
Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Bewertungen, über Mails, über neue Wetten, wenn ihr mit uns wetten wollt.
Genau.
Auf ein Eis, auf die Krankenhausreform, wie auch immer. Schreibt uns gern und ansonsten bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.